Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Auslandsberichterstattung. Durch welche Brille? Eigene Erfahrungen und ein paar Empfehlungen. Gestern hatte ich mich auseinandergesetzt mit den Empfehlungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes und seiner Hans-Böckler-Stiftung, wie in einer Welt der digitalen Arbeit noch die Interessen von Arbeitern und Angestellten durchzusetzen wären. Dabei hatte ich es für einen gewerkschaftlichen Wunschtraum erklärt, dass in Unternehmen von den Beschäftigten selbst durchgesetzt werden könnte, Arbeit für Menschen zu erhalten, wenn diese kostengünstiger durch Computer erledigt werden kann. Begründet hatte ich dies mit dem Zusammenbruch gewerkschaftlicher Durchsetzungskraft dort, wo es, geschützt durch einen öffentlich-rechtlichen Status, noch am ehesten möglich gewesen wäre. In den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten hat es eine verkümmerte Mediengewerkschaft zugelassen, dass es immer weniger Festangestellte und immer mehr freie Mitarbeiter gibt und dass immer mehr Betriebsbereiche privatisiert worden sind. Menschen, die um Aufträge bangen müssen, die 2-3 Jobs zu erledigen haben, um sich und ihre Familien über die Runden zu bekommen, haben gar keine Zeit mehr, sich um eine gemeinsame, solidarische Basis zu kümmern. Verwalter ihrer Betriebe, Intendanten, Programmchefs, Aufsichtsgremien drängen längst, unkontrolliert von einer Gewerkschaft, auf den Ersatz menschlicher, kostenverursachender Kreativität durch digitale Wisch- und Weg-Angebote für ein Publikum, das nichts anderes mehr gewohnt zu sein scheint. In meinem Buch, wie ich lernte, die Welt im Radio zu erklären, habe ich aufgeschrieben, welche Qualität dabei verloren gegangen ist. Mitte April 1974, Nelkenrevolution in Portugal. Der ARD-Korrespondent ist soeben von Madrid in Lissabon eingetroffen. Das Telefon in seinem Hotelzimmer klingelt. Heimatredaktionen wollen von ihm eine Einschätzung der Lage. Jetzt! Er ruft bei einem Kollegen an, bei mir, in der Zeitfunkredaktion von Radio Bremen. Ich will ihn in die Mittagssendung schalten. Er will nicht. Er weiß nichts. Er bittet mich, ihm die neuesten Lageberichte der Nachrichtenagenturen vorzulesen. Dann schalte ich ihn durch. Radio Bremen-Hörer erfahren von ihm telefonisch aus Lissabon, was ich ihm soeben vorgelesen habe.
NDR Info.
8. Oktober 2014. IS-Truppen drohen, die syrische Grenzstadt Kobane einzunehmen. Am Morgen höre ich bei NDR Info eine Telefonschaltung zu einem ARD-Korrespondenten. Er soll die Lage einschätzen. Er kommentiert die Entwicklung an der türkisch-syrischen Grenze aus dem ägyptischen Kairo. Meine per E-Mail an die Redaktion gerichtete Frage, warum das nicht ein Kollege in der Heimatredaktion aus Agenturnachrichten habe destillieren können und stattdessen Hörern authentisches Korrespondentenwissen vorgegaukelt wurde, blieb unbeantwortet. Wie kommt es, dass nach 40 Jahren das Korrespondieren zwischen Heimatredaktionen und deren Auslandsberichterstattern oft noch immer wieder gibt, was auch zu Hause zum Beispiel aus Agenturmeldungen zu erfahren gewesen wäre? Oder anders gefragt, muss unter Korrespondieren verstanden werden, was dieser Begriff sonst noch meint? Korrespondieren, übereinstimmen, entsprechend in Beziehung stehen. Beispiel, das gestrige Theaterstück korrespondiert inhaltlich mit dem Theaterstück, das wir letzte Woche gesehen haben. 1973 war ich von einer Recherchereise aus Vietnam zurückgekehrt, bei der nicht Kriegsverlauf, sondern das daraus folgende Kinderleid im Mittelpunkt stand. In Saigon hatte mir unter anderem ein Kameramann von seiner Arbeit für ZDF-Sonderkorrespondent Schollatour erzählt. Es sei lebensgefährlich, in unbekanntem Gelände zu filmen. Minen auf abgelegenen Straßen, Fallen auf Dschungelwegen. Man muss sich zu helfen wissen, hatte er gegrinst. Für ein paar Piaster gibt es immer ein paar Kinder, die vorweggehen. Ein Konzept für Dritte Weltberichterstattung müsste her, dachte ich, als mir klar wurde, woraus das durchschnittliche Korsett eines ausländischen Berichterstatters genäht sein muss, wenn es in einem hierarchischen Aufstiegssystem hilfreich sein soll. Mustervorgaben aus der Heimatredaktion sind da eher von Vorteil als neue Moden. Im März 1974 legte ich mein Konzept dem neuen Chefredakteur bei Radio Bremen vor. Der hieß Gerd von Paczenski. Dank seiner Erfahrungen bei der publizistischen Aufarbeitung des französischen Kolonialkrieges in Algerien fand ich einen aufmerksamen Gesprächspartner und Förderer für Grundsätze journalistischer Arbeit, die ich so formuliert hatte. Die Berichterstattung über Situation, Strukturen, Entwicklungen und Beziehungen der Dritten Welt, vornehmlich im Hörfunkbereich, bedarf einer Systematisierung, die sich abwendet vom kurzatmigen Interesse, oft lediglich ausgelöst durch spektakuläre Ereignisse und rasch alarmend bei nachlassender Aktualität. Die Sammlung von Fakten darf sich nicht auf die Erstellung immer neuer Mosaike beschränken, vielmehr müssen immer wieder Zusammenhänge herausgearbeitet werden. Ökonomische, politische, ideologische Interessen müssen deutlich werden. Rückwirkungen auf unser eigenes gesellschaftliches Selbstverständnis, die zweifellos zur Hauptaufgabe der gesamten Arbeit gehören, sind aber nur zu erreichen, wenn die Informationen in einer Weise geliefert werden, die Aufnahmebereitschaft weckt. 3 Jahre lang. Von Dezember 1974 bis Dezember 1977 ermöglichte ein unkonventioneller Chefredakteur mit seiner Verfügungsgewalt über Etat und Sendeplätze und mit sachkundigem Rat ein Experiment außerhalb von Korrespondentenzwängen der ARD, das mich unter Menschen in Lateinamerika, in Südostasien, in der arabischen Welt lehrte, wie zwischen unterschiedlichen Kulturen Brücken gebaut werden können. Diese Erfahrungen halfen mir später, zwischen 1993 und 2000, einen globalen und regelmäßigen Zugang zu Stimmen aus Afrika zu schaffen, mit der überregionalen Trainings- und Produktionseinrichtung von Radio Bridge Overseas in Harare, Simbabwe. 2 Prinzipien zeichneten die Programmarbeit von RBO aus. Das erste Prinzip setzte den Schwerpunkt auf die Sichtweise von Laien. RBO-Korrespondenten nahmen ihre Mikrofone mit zu den Menschen in ihrem Alltag, am Straßenrand, in Tanzhallen, dort, wo Menschen auf dem Kontinent zusammenkommen. Und sie sammelten so Perspektiven mit einem neuen Verständnis. Der zweite Aspekt der Programmarbeit von RBO war die Rolle, die den Autoren in ihren Geschichten zukam. Tatsächlich wurden sie keineswegs ermutigt, sich aus ihren Geschichten herauszuhalten. Im Gegenteil, sie sollten ihre eigene Haltung nicht verschweigen. Gerade weil RBO eine unabhängige Organisation war, meinten wir, dass es nur fair sei, wenn die Hörer verstünden, dass RBOs Autoren immer aktiver Bestandteil ihrer Umgebung blieben. Es war diese Philosophie, die RBOs afrikanische Geschichtenerzähler dazu bewog, sich als Teil ihrer Geschichte zu begreifen. Und viele mögen Sätze benutzt haben wie »In meiner Gesellschaft war mein Freund« oder »Ich hatte Angst«. Die ARD erklärt auf ihrer Website, die Korrespondentinnen und Korrespondenten im In- und Ausland sind das Rückgrat der ARD-Nachrichtensendungen, sowohl im Fernsehen als auch im Hörfunk und online. Sie machen die besondere Qualität unserer Berichterstattung aus, ob mit Berichten und Reportagen oder live zugeschaltet vom Ort des Geschehens. Die Fernseh- und Radiokorrespondenten der ARD informieren aktuell und kompetent. Für das Fernsehen berichten 45 Korrespondenten aus dem Ausland, für das Radio rund 60 Korrespondenten. Im Jahr 2012 lagen die Kosten für die Auslandsberichterstattung der ARD bei 67 Millionen Euro, knapp 48 Millionen für das Fernsehen und 19 Millionen Euro für das Radio. SWR-Auslandsreporter Peter Puhlmann, seinerzeit mit Sitz in Mexico City: Wir betreuen mehr als 20 Länder, darunter Mexiko, Zentralamerika, die Karibik und das nördliche Südamerika. Eigentlich sind wir eher ein Reisebüro, weil wir immer unterwegs sind. Ungefähr zu der Zeit, da private Medien in den deutschen Rundfunk- und Fernsehmarkt drängten, behaupteten in den öffentlich-rechtlichen Anstalten neue Quotenkontrolleure, Studien zufolge lasse die Aufmerksamkeit der Zuhörer nach ca. 3,5 Minuten nach, weshalb die Beiträge meist nicht länger sein sollten. Sei fleißig, 3,30 wurde zur Maßgabe bald unterboten von 1,30 für Auslandskorrespondenten, die nun auch 24 Stunden Aktualitätenmagazine von ARD-Anstalten zu bedienen hatten. Ich war dabei, als dieser Unfug auch bei Radio Bremens Zeitfunk eingeführt wurde und sich unter den Korrespondenten schließlich ein Kollege in Neu-Delhi bereit fand, sich zur Premiere für einen 1,30-Aufsager am Telefon bereitzuhalten. Von diesem Telefon kamen er und immer mehr Auslandskollegen und Kolleginnen bald nicht mehr weg. Unter dem Druck, Sendezeiten mit original klingendem Material, vor allem von weit weg, zu füllen, nahmen Heimatredaktionen ihren Mann, ihre Frau vor Ort immer öfter an die Strippe. Am 21. August 2014 erwies ich auf dem Kölner Melatenfriedhof meinem Mentor Gerd von Paczenski die letzte Ehre. Wir begruben ein journalistisches Urgestein. Begruben wir auch einen journalistischen Anspruch, zum Beispiel den, Brückenbauer zwischen Kulturen zu sein? Was wäre nötig für einen solchen Brückenbau? 5 Forderungen für einen radikalen Umbau von Programmverständnis, nicht bloß in Sachen Dritte Weltberichterstattung. Erstens, in erster Linie den Brückenbauern Zeit zum Eintauchen in den Alltag ihrer jeweiligen Gastkultur verschaffen, indem sie eben nicht mehr Rückgrat der ARD-Nachrichtensendungen sein müssen, jederzeit erreichbar für Aufsager nach Zeitplan und Vorgabe von Heimatredaktionen. Zweitens, mit wachsendem Verständnis, der Brückenbauer wäre ihre primäre Aufgabe, immer mehr authentische Quellen zu erschließen und diesen vor Ort mit Übersetzung und Technik zu helfen, für sich selber ein Fenster in die Welt ihnen fremder Medien zu öffnen, also selber Korrespondenten eigener Angelegenheiten zu werden. Drittens, als Konsequenz in den Heimatredaktionen erheblich verstärkte Kooperation mit international arbeitenden Nachrichtenagenturen und kontinuierliche Verwendung von deren angeliefertem Material in deutlich ausgewiesenen Nachrichtenblöcken mit klarer Quellenangabe, aber durchaus in eigener redaktioneller Bearbeitung. Viertens, kompletter Verzicht auf Häppchenjournalismus durch ARD-eigene Auslandsberichterstatter in aktuellen Magazinen. Stattdessen ständiger Freiraum für Originalstimmen zu aktuellen Zeitfragen, kompetent gesammelt, editiert, deutsch synchronisiert und ständig angeboten von den jeweiligen ARD-Auslandsbüros, deren nobelste Aufgabe es wäre, dabei weder politische noch ideologische Filter zuzulassen. Fünftens, neben dieser Brückenbaufunktion in einer fremden Kultur würde sich die Kompetenz eines ARD-Auslandskorrespondenten darin erweisen, ob und wie es ihm, ihr, gelingt, seine, ihre Erfahrungen grundsätzlich zu reflektieren und dabei in gelegentlich umfangreicheren Programmen und unter Einsatz diverser Formate Hörerinteressen zu mobilisieren.